Ich habe Menschen kennengelernt, ihr vielleicht auch, die hatten die Ansicht oder deren Gottesbild war einfach so, dass sie meinten, Gott, das ist derjenige, der nur straft und Strafe und Bestrafung kennt, der auf jeden Fehler schaut und mit erhobenem Zeigefinger auf meine Verfehlungen deutet. Und vielleicht ist das der Grund, warum manche Menschen meinen, dass sie Gott lieber meiden sollten oder vor ihm weglaufen oder fliehen sollten. Ist das die Botschaft, die uns der 139. Psalm über Gott und unseren Lebensweg mitgeben möchte? Nein. Nein. Warum das anders ist, da gibt uns dieser Psalm in einer, wie ich finde, schönen, wunderschönen Sprache Auskunft, wie Gott ist an diesem Punkt. Der Psalm beginnt ja so, Adonai, also Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Ja, es stimmt. Gottes Augen schauen unentwegt auf uns. Aber dieser Blick, den Gott auf uns richtet, ist ein wohlwollender und ein barmherziger Blick auf uns Menschen. Denn Gott meint es gut mit mir. Das ist das, was uns die Bibel und hier der Psalm sagen will. Gott meint es gut mit mir. Schon der erste Vers ja, sagt ja, du hast mich erforscht und erkannt. Das heißt doch, dass Gott Interesse an mir hat, dass es ihm nicht gleichgültig ist, was mit mir geschieht. Und das ist nicht nur ein oberflächliches Interesse an mir, sonst würde es nicht heißen, du hast mich erforscht. Bei Gott sind wir eben keine bloße Nummer. Das ist anders als hier in vielen totalitären Staaten und sonstigen gesellschaftlichen Schichten. Da sind wir manchmal nur noch eine Nummer. Und manchen totalitären Staaten, das sagen uns die Nachrichten, wer wüsste das nicht, zählt ein Menschenleben nicht viel. Aber bei Gott ist das anders. Bei Gott bin ich wertvoll. Du hast mich erforscht. Und dann der Vers, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Man kann diesen Vers auch anders übersetzen. Im Hebräischen hat ja ein Wort manchmal bis zu 9 unterschiedliche Bedeutungen. Man kann den Vers auch so übersetzen, du kennst mein Wollen, du kennst meine Absicht oder auch du kennst meine Gedanken. Das ist gut so, dass Gott das weiß, dass Gott meine Gedanken, meine Absicht, mein Wollen kennt. Gott weiß über jede meiner Gedanken Bescheid, über jeden Schritt und Tritt. Das ist gut so. Wer sonst sollte über mein Leben wachen? Wer sonst? Wem sonst soll ich mich anvertrauen, wenn nicht Gott? Wenn Gott das ist, der auf mich schaut, dann ist das gut so, weil er das von einer höheren Warte aus tut. Und er kann von dieser höheren Warte aus mein Leben beurteilen. Und er kann helfend eingreifen, wenn es notwendig ist. Dann stellt David in einer rhetorischen Frage fest: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Hört ihr, da kommt das Wort fliehen vor. Abgesehen davon, dass man vor Gott gar nicht fliehen kann, stellt sich die Frage, ja, warum sollte ich das überhaupt? Warum sollte ich vor Gott fliehen? Der meint es doch gut mit mir. Aber das ist überhaupt merkwürdig. Warum will der Mensch vor Gott fliehen? Ich hatte das ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass der Mensch oder viele Menschen eigentlich auf der Flucht vor Gott sind. Warum? Warum ist das so? Auch hier gibt uns die Bibel Auskunft. Und ich will das an drei Beispielen, an drei Episoden ein bisschen verdeutlichen. Die Flucht vor Gott beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. Adam, der Mensch, oder Adam, eigentlich heißt es der Erdling. Da heißt es: Adam, Mensch, wo bist du? Das fragt Gott nach dem Sündenfall, weil sich der Mensch, Adam, hinter einem Busch versteckt, als ob ihn Gott da nicht sehen würde. Der Mensch auf der Flucht vor Gott. Da ist Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. Und das bleibt bei Gott natürlich nicht unentdeckt. Kain geht weg von Gottes Angesicht. Das ist schon schlimm genug. Aber, und jetzt hören wir wirklich genau hin, und jeder kann das auch noch mal zu Hause genau nachlesen. Gott gibt diesem Kain ein Schutzzeichen, dass er nicht der Blutrache, die ja damals noch üblich war, verfällt. Gott gibt ein Zeichen, dass dieser Kain nicht angetastet wird. Das dritte Beispiel. Da ist der Prophet Jona. Der müsste es doch eigentlich besser wissen. Aber tatsächlich, was lesen wir im ersten Kapitel, im dritten Vers, als ihn der Ruf Gottes erreicht? Da heißt es: Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Steht da wirklich wörtlich so da. Der Prophet Jona sollte es doch eigentlich besser wissen. Was sagen uns diese drei Geschichten? Erstens, der Mensch auf der Flucht vor Gott. Aber Gott bleibt nichts verborgen. Man kann nicht vor Gott fliehen oder entfliehen. Aber jetzt kommt das Wichtige und das Entscheidende. Das, was auch uns der 139. Psalm mitgeben möchte. Gott holt den Menschen ein. Und dann? Gott vernichtet nicht den Menschen. Das ist das Entscheidende. Gott holt zwar den Menschen ein, aber er vernichtet ihn nicht. Und alle drei Episoden, alle drei Beispiele zeigen die Barmherzigkeit Gottes. Bei Adam hätte Gott sagen können, Fehlkonstruktion, machen wir gleich platt. Nein, das Sehen Gottes ist ein Heimholen. Gott schaut mit barmherzigen Augen auf uns. Und das ist deshalb so, weil Gott sich für den Menschen interessiert und den Menschen liebt. Und dieses Interesse Gottes an uns, diese Liebe, ist auch dann noch da, wenn wir in Schuld und Sünde gefallen sind. Das ist die große Botschaft, die schon hier im 139. Psalm und im Alten Testament uns gesagt wird. Darum fliehe nicht vor Gott, sondern kehre deine Richtung um. So wie Jakobus es in seinem Brief sagt, im 4. Kapitel: Naht euch zu Gott, und er wird sich euch nahen. Kehre die Richtung um in dem Lebensweg. Nicht von Gott weg, sondern zu ihm hin. Die Bibel hat einen Begriff dafür. Und dieser Begriff heißt Buße. Buße, Umkehr. Kehre deinen Lebensweg um, hin zu Gott. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Wohin, so fasst es der König David zusammen. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Vers oder auf einen Abschnitt noch ganz besonders hinweisen, weil er für mich persönlich von ganz großer Bedeutung ist. David nennt nämlich vier markante Orte, an denen Gott ebenfalls zu finden ist, an denen Gott anwesend ist und die Macht Gottes zu sehen ist. Das ist einmal das Ende des äußersten Meeres. Da wollte Jona hin, nämlich nach Tarsis. Das war damals im alten Israel der entfernteste Punkt, den man noch kannte. Das liegt wahrscheinlich im heutigen Spanien. Also weit, weit weg. Ne? Äußerster Rand des Meeres, ne? Da ist die Welt zu Ende oder sowas in der Richtung. Aber das hat nicht funktioniert. Ne? Gott hat ihn eingeholt. Das ist der eine Ort, den David genannt hat. Das zweite ist Finsternis. Finsternis. Und da sagt er, selbst da kann ich mich nicht verbergen. Viele wollen gerne in der Finsternis so, nicht? Da sieht mich keiner, da kann mich keiner beobachten. Aber bei Gott ist das anders. Auch die Finsternis durchdringt Gott mit seinen Augen. Und die ist sogar hell und klar, wie es hier heißt, vor ihm. Das ist der nächste Ort, der Himmel. Nun gut, das kann man vielleicht am leichtesten nachvollziehen. Gott hat eben Himmel und Erde erschaffen und seine Wohnstätte ist nun mal im Himmel. Ist klar, dass da Gott ist, dass ich da Gott finden muss. Und dann sagt er etwas, was mich sehr fasziniert, ich sage es so, was ich geradezu revolutionär finde und was mir zeigt, dass der Gott sich den Menschen hier in seinem Wort, wie er sich hier offenbart hat, eben keine Erfindung und keine erdachte Religion von Menschen ist. Nämlich, es steht da, David sagt, bettete ich mich im Scheol, siehe, du bist da. Da müssen wir erstmal so den hebräischen Begriff Scheol ein bisschen näher anschauen. Was bedeutet das? Das Wort Scheol kommt im Alten Testament 66 Mal vor. Und es ist ein Ort der Finsternis, zu dem alle Toten gehen, sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten. Ein Ort der Stille und der Dunkelheit, der vom Leben abgeschnitten ist. Und nach jüdischem Verständnis bezeichnet der Scheol also, wir würden sagen, die Totenwelt. Oder aber es kann auch das Grab bedeuten. Und jetzt hören wir, was im ersten Buch Samuel dazu steht, dass Gott auch aus dem Scheol herausführt. Das ist keine erdachte Religion. Das bedeutet, dass schon im Alten Testament der Hinweis auf die Auferweckung aus den Toten gegeben wird. Das ist es, was mich fasziniert und für mich eben Gott keine Erfindung von Menschen ist, sondern er ist der Allmächtige, der auch über den Tod Macht hat. Gottes Macht ist grenzenlos. Und seine Macht geht über den Tod hinaus. Warum willst du fliehen vor Gottes Angesicht, vor seinen Augen? Warum? Gott ist allmächtig und es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Selbst über den Scheol, über das Totenreich, hat er Macht. Gott sieht auch in diesen Ort. Fliehe nicht vor Gott, sondern kehre die Richtung in deinem Leben um, zu Gott hin, wie Jakobus sagt. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Gib deinem Leben eine neue Richtung. Das ist die Botschaft. Die Bibel, wie ich das sagte, nennt das Buße. Ja, jetzt haben wir viel gehört. Und ich möchte einen kurzen Vers, eine Art Zusammenfassung für die kommende Woche mitgeben. Auch aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis. Und dort heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das kann man sich leicht merken. Und dieser Blick Gottes ist voller Barmherzigkeit. Amen.
Du hast gesagt, ich bin